auf eigenen Broterwerb, ganz oder zum Teil, verzichten müssen, verdienen die Unterstützung von anderen Gläubigen in besonderer Weise. Mit dieser Frage habe ich mich natürlich selbst beschäftigt, weil ich des Evangeliums wegen auf einen Broterwerb bewusst verzichtet habe. Ich meinte mich so geführt zu wissen und weil ich natürlich auch Lehrer bin, habe ich mich mit solchen Fragen zu befassen gehabt. Warum unterstützt man Missionare, war meine Frage, und wie lange? Zum Beispiel hat es viele Reichgottesarbeiter, die in einem anderen Land tätig sind, und dann unterstützt man sie, und das ist so Usus geworden, weil sie Missionare sind. Und Missionare unterstützt man. Jetzt kommen sie nach Hause und manche Christen fragen sich, ob sie immer noch dieselben Personen unterstützen sollen. Diese Frage wurde sehr kritisch für manch einen Reichgottesarbeiter, auch für manch einen Christen, der selbst bereit ist zu geben. Wann, wem, unter welchen Umständen, warum gibt man? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man nicht gibt, weil man Missionar ist. Das heißt, Missionare sollte man schon unterstützen grundsätzlich, aber warum? Nicht, weil sie Missionare sind, sondern weil sie kein Brot haben. Ganz einfach. Weil sie arm sind. Und warum sind sie arm? Weil sie keine Zeit haben, zu arbeiten. Das heißt, einem Broterwerb nachzugehen. Wenn sie in ein anderes Land gehen, haben sie vielleicht auch keine Gelegenheit. Sie sind dorthin gegangen, um das Evangelium zu predigen und sie wollten sich vollzeitlich dafür einsetzen. Folglich fehlt ihnen das tägliche Brot. Und deswegen, weil ihnen das tägliche Brot fehlt, müssen wir ihnen helfen, damit sie wieder etwas haben, auf den Tisch zu setzen. Das heißt, man unterstützt Arme grundsätzlich. So sagt es auch Paulus. Es dient dem Ausgleich. Wenn man weniger hat, dann gibt der, der mehr hat, dem, der weniger hat, damit ein Ausgleich ist da, ein Ausgleich da ist. Natürlich, sagt Paulus, wenn es für das Evangelium ist, dann hat es einen besonderen Stellenwert. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, 1. Timotheus 5. Da spricht er von Ältesten, die sich stark einsetzen in ihrer Aufgabe. Diesen soll man besondere Ehre wert halten. Das Wort für Ehre im Griechischen bedeutet nicht nur das, was Ehre im Deutschen bedeutet, sondern es bedeutet auch irdische Hilfe. Oder wenn in Epheser Kapitel 6 die Rede ist von dass man die Eltern ehrt, dann schließt das eine eventuelle Versorgung der Eltern auch ein. Das heißt, man ehrt mit der Tat. Wenn man jetzt also zur Ehre des Herrn nicht zu essen hat, dann darf man dem Herrn vertrauen, dass er einem das geben wird, was man braucht. Und der Herr wird schon Wege finden, ihn zu versorgen. Wir, die wir mehr haben als sie, dürfen ihnen dann unter die Arme greifen und ihnen helfen. Der Grund also des Gebens ist, dass Ausgleich da ist. Und wenn jetzt ein Reichgottesarbeiter aus Afrika oder Asien zurückkommt gleichsam nach Deutschland, und hier wohnt, dann fragen wir uns, braucht er es oder braucht er es nicht? Und dann ist es mir überlassen, so wie es damals mir überlassen war, ob ich ihm helfen wollte oder nicht. Wir sind alle freigestellt da. Jeder wird belohnt für seine Liebe zum Herrn und so weiter. Wenn er ihm geben will, darf er ihm geben. Wenn nicht, brauche er es eigentlich nicht. Es sei denn, der Herr es wirklich von ihm verlangt, dann soll der gehorsam sein. Aber ich meine jetzt grundsätzlich allgemein. Also man fragt nicht notwendigerweise nach diesen üblichen Kategorien, sondern man sollte zurückgehen zur Schrift und grundsätzlich fragen, worum geht es denn eigentlich beim Geben? Und dann hat man eine bessere Latte, mit der man messen kann und eine Regel, mit der man vorgehen kann. Wenn es also gut ist, jemandem zu helfen, der sich besonders einsetzt als Ältester oder Missionar, als Reich Gottes Arbeiter, dann ist andererseits diesem Reich Gottes Arbeiter zu sagen, dass er kein Recht hat, die Unterstützung zu fordern. Keiner hat das Recht, einen Bittbrief zu schreiben. Keiner hat das Recht, Unterstützung einzufordern. Wir sollten alle dem Herrn vertrauen, wer immer wir sind, ob wir Schreiner sind, ob wir Maler sind, was immer wir sind, ob wir Missionare sind. Jeder von uns sollte dem Herrn vertrauen. Keiner lebt in Sicherheit, egal wie stark sein Konto ist und wie dick sein Auto ist. Keiner ist mehr sicher, das merken wir heute mehr denn je. Wir sind heute neu aufgerufen, jeder von uns als Christ, dem Herrn zu vertrauen. Und niemand darf oder sollte Bettler werden. Wir müssen das nicht. Der Herr weiß, die Seinen zu versorgen. Das muss also dem Reich Gottes Arbeiter in besonderer Weise gesagt werden, der bereit ist, gewesen ist, das ist ehrwürdig, das ist gut, dass er sich bereitstellte, nur darf er da nicht diese Unterstützung fordern, die ihm fehlt. 1. Korinther 9, Vers 14. So verordnete der Herr auch, dass die gute Botschaft verbreiteten, von der guten Botschaft lebten. Ja, das ist ein Grundsatz. Aber wem schreibt er das? Den Korinthern. Die sollen das wissen. Nicht sich selbst sagt er das. Er ist bereit, sein eigenes Brot zu verdienen. Und wenn es nachts ist, ja, tags darf er predigen und auch wenn es warm ist, in der Mittagsstunde in Ephesus, aber nachts kann er arbeiten mit Aquila und Priscilla vielleicht, um sein Brot zu verdienen, damit er wieder Geld hat. Er ist auch bereit zu arbeiten, damit seine Mitarbeiter freigestellt sind. Er als der Erste, der Anleitende des Teams. Also er hat gezeigt, reichlich gezeigt, dass er bereit ist, jedes Opfer zu bringen, wie sein Herr Jesus. Aber was er hier schreibt, ist ein Grundsatz. Und er sagt, Christen im Allgemeinen sollten das zur Kenntnis nehmen. Galater 6, Vers 6. Ein weiteres Wort, das als Regel dienen kann. Wer im Wort unterrichtet wird, teile mit dem, der ihn unterrichtet, an allem Guten, nachdem es möglich ist. Philipper Kapitel 4, Philipper Kapitel 4, ein sehr schönes Wort, Vers 10. Ich war sehr erfreut im Herrn, dass nun nach längerer Zeit ihr aufblühtet, meiner zu gedenken, auf das ihr auch bedacht wart, aber euch fehlte die Gelegenheit. Nicht, dass ich von Mangel spreche, denn meinerseits habe ich gelernt, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Also nicht deswegen, schreibt er. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Und ich weiß, was es heißt, reich zu sein. In jede Lage und in alle Lagen bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl reich zu sein, als zu mangeln. Ich bin stark für alles, in dem, der mich innerlich kräftigt, Christus. Wenn der Leib schwach ist, weil er hungert, ist er innerlich stark, in Jesus Christus. Vers 19. Aber mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. 1. Timotheus 5. 1. Timotheus 5, Verse 17 und 18. Die Ältesten, die in edler Weise vorstehen, halte man doppelte Ehre wert, auch in Bezug auf ihren Lebensunterhalt, am meisten die, die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, einem dreschenden Rind wirst du nicht einen Maulkorb anlegen, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das eine Wort kommt aus der alttestamentlichen Schrift, das andere aus der neutestamentlichen Schrift. Beides ist für Paulus heilige Schrift. Hier ist ein Hinweis auf das Werden des neutestamentlichen Kanons. Dritter Johannesbrief. Dritter Johannesbrief, die Verse 5 bis 8. Geliebter, dein Werk für die Brüder und für die Gäste hast du in Treue getan. Vor der Gemeinde zeugten sie von deiner Liebe und legten sie Zeugnis ab. Du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gottwürdige Weise fürsorglich abfertigst. Denn für den Namen zogen sie aus, für den Namen des Herrn Jesus, und nahmen nichts von denen aus den Völkern oder von den Heiden. Wir sollten also solche aufnehmen, damit wir Mitwirkende mit der Wahrheit würden. Dies sind praktische Worte Gottes, die als Regel angenommen werden können in diesem Bereich. Besonders soll auch auf dienende Christen geachtet werden, wenn leibliche Existenz durch Mangel an Nahrung und Bedeckung bedroht ist. In erster Linie, wie gesagt, ist dieses die Verantwortung von der, In erster Linie ist dieses die Verantwortung von natürlichen Verwandten, nach Paulus, 1. Timotheus 5. Aber im Ausbleiben solcher Hilfe soll die Gemeinde Jesu dann auch einsteigen. Weitere Stellen, Jakobus Kapitel 2, Jakobus Kapitel 2, Verse 15 und 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist, das heißt nicht genug anzuziehen hat, muss nicht vollkommen ohne Kleider sein, das biblische Wort nackt spricht von einfach Mangel an Kleidung, und der täglichen Nahrung entbehrt, und jemand von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wärmt euch und werdet gesättigt, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib braucht, was nützt es? So auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er nach innen, in sich selbst, tot. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 1. Johannes 3, Verse 17 und 18. Aber wer den Lebensunterhalt der Welt hat und seinen Bruder darben sieht und sein Inneres vor ihm verschließt, wie weilt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kindlein, lieben wir nicht mit Wort noch mit der Zunge, sondern in Werk und in Wahrheit. Bei karikativer Tätigkeit, sagt Paulus, kommen Gläubige vor Ungläubige, so in Galater Kapitel 6, wenn Prioritäten zu setzen sind. Noch eine Frage zum Schluss, wann soll gegeben werden? Der Apostel gibt eine sehr praktische Lösung in 1. Korinther 16, 1 und 2 am Sonntag. Das heißt, am ersten Tag der Woche soll man beiseite legen. Das heißt nicht, dass man nicht dieses vorbereiten kann am Samstag. Es nimmt mich, hat mich Wunder genommen, dass er die Buchhaltung für den Sonntag besonders vorschreibt. Manch ein Puritaner hätte da Schwierigkeit wahrscheinlich mit Paulus. Aber so steht es geschrieben, am ersten Tag der Woche soll man also überlegen, wie viel man geben kann, und dann darf man das auf die Seite legen. Nicht mitbringen in die Gemeinde, beziehungsweise zum Geben im Gottesdienst, sondern dann legt er das auf die Seite zu Hause. Und wenn dann die Zeit kommt, dass die Sammlung gemacht wird, das heißt die Vertreter für diese Sammlung in Israel, dann hat er es und darf es mitbringen und den Brüdern mitgeben, wenn sie dann nach Israel reisen, um das den Armen dort weiterzugeben. Ansonsten darf man immer geben, wann immer Not ist, natürlich. Aber wir kommen jetzt zu einem weiteren Mittel. Das Bild als ein Mittel der Gemeinschaft unter Gläubigen. Außerhalb der Grenzen des Berechtigten liegt das Bildnis, das für Anbetungszwecke hergestellt wird. Schon von der Unterweisung für das erste Volk Gottes her. Es wurde ja im Gesetz Moses verboten, sich Bildnisse von der Gottheit zu machen. Das Bildnis kommt nicht in Frage als Mittel in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn wir nach der Legitimation des Bildes in der christlichen Gemeinde überhaupt fragen, kann die Erinnerung an die Gesichte der biblischen Propheten eine Hilfe sein. Die alttestamentlichen Propheten haben oft, nicht immer, Gesichte oder Träume gehabt, Bilder. Dort malt Gott selbst seinen Knechten Bilder vor. Sie haben nicht die Wirklichkeit gesehen, sie haben Bilder von der Wirklichkeit gesehen, zum Teil voraus. Auch das Zeichen von Agabus, das er gibt, ist gleichsam ein Anschauungsunterricht, ein Bild, wenn er mit dem Gurt Paulus etwas sagen will. Ferner lenkt auch Jesus die Augen seiner Hörer auf Vögel, Blumen, Felder, Steine, Seeleute, Fischer und so weiter. In seinen Reden gebraucht er sie als Beispiele, als Bilder, Illustrationen. Aus diesen Gründen liegt es nahe zu glauben, dass es nicht nur erlaubt, sondern empfehlenswert ist, in der Gemeinschaft der Christen gezeichnete, angefertigte oder auch fotografierte Bilder und auch Gegenstände zu benutzen. Der Mensch ist das einzige irdische Wesen, das in beiden Welten wohnt, der sichtbaren wie der unsichtbaren. Und es scheint, dass Gott oft die physikalische Welt als Illustration für die geistliche zu benutzen pflegt. Weil die Augen des Menschen für die geistliche Welt dunkel geworden sind, helfen dann Hinweise auf die irdische Welt. Beide haben ja manches gemeinsam. Das Christentum ist eine geistliche Religion, daher zur Hauptsache eine des Wortes und des Ohrs. Man verkündet und man hört. Eine Religion des inneren Sehens, nicht aber eine vollkommen außerirdische, das heißt nicht, dass alles Irdische auszuschalten wäre. Es kann schon als Bild gebraucht werden. Zwei Handlungsbilder hat Gott seiner Gemeinde gegeben, nämlich die Taufe und das Mahl des Herrn. Mit dem zweiten Bild sind wir auch zu einer weiteren Gemeinschaftsform gekommen. Wir kommen jetzt zum Essen als solchem, als Mittel der Gemeinschaft. Das Essen hat in der Schrift einen hohen Stellenwert. Jetzt soll man nicht denken, dass es so wichtig wäre, weil der Genuss so wichtig wäre. Nicht deshalb, sondern wegen der Gemeinschaft. Zwar besteht die Sache Gottes nicht aus Essen und Trinken, so wie wir uns manchmal verhalten, würde man denken, es wäre tatsächlich so. Aber so heißt es in Römer 14. Doch sind sie zur Ehre Gottes einbezogen, und zwar in unser Leben für ihn. Wenn das Essen und Trinken nicht der Hauptbestandteil des Reiches Gottes ist, so wird es doch, werden diese Mittel doch einbezogen in unser Leben für Jesus Christus, für die andere Welt. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr also esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und wenn sie jetzt am Tisch trinken, tun sie das zur Ehre Gottes, ganz bewusst. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, warum wir etwas tun. Nichts ist von ungefähr. Ob wir uns anziehen, ob wir in den Spiegel schauen, ob wir trinken oder essen oder fahren, alles soll bewusst zur Ehre Gottes geschehen. Tun wir das, denken wir an den Herrn, dann könnte unser Leben umgewandelt werden, denke ich. Welche Rolle das Essen für die Gemeinschaft bedeuten kann, zeigt uns 1. Korinther 5, Vers 11. Aber nun habe ich euch geschrieben, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet werde und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder sich Berauschender oder ein Räuberischer sei, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Das heißt, das Essen mit jemandem ist ein Stück christlicher, geistlicher, himmlischer Gemeinschaft. Wir tun etwas in diesem Zeichen. Und die Frage ist, mit wem tun wir es? Es ist nicht von ungefähr, mit wem wir uns hinsetzen, sagt die Schrift. Ferner zeigt uns 2. Korinther 5, Vers 10, dass alles, das mit dem Körper getan wird, eines Tages in die göttliche Untersuchung kommt. Dort heißt es, wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder das als Ertrag erhalte, als Ernte, wohin sein Handeln im Leibe führte, sei es gut oder schlecht. Alles Handeln des Leibes kommt einmal in die Untersuchung vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Übrigens, man korrigiere nicht zu schnell, Preisrichterstuhl. Es ist in der Tat ein Richterstuhl Jesu Christi. Als Variationen dieser Gemeinschaftsform werden genannt das Mahl des Herrn, das Liebesmahl, das Essen bei gegenseitigen Besuchen, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Hierbei sei daran erinnert, dass das Brotbrechen in der Schrift ein Stichwort für Mahlzeit ist. Und ob zwar das Mahl des Herrn ein Brotbrechen ist, so wird nicht gesagt, dass alles Brotbrechen schon Abendmahl wäre. Die Schrift sagt nie, dass Brotbrechen Abendmahl ist und dass dort, wo vom Brotbrechen die Rede ist, vom Mahl des Herrn die Rede ist. Man sollte Gott dankbar sein für sein Essen. Jesus gibt uns das Beispiel bei der Speisung der 5000. Bei der Einsetzung des Abendmahls, dort dankt er sogar mehrere Male während des Essens, nach Brauch beim Passafest. Man unterlässt dieses allerdings manchmal beim Mahl des Herrn. Es fehlt mir, dass man nicht ganz bewusst für den Kelch dankt und dass man dann wiederum ganz bewusst für das Brot dankt. Nicht nur ein Gebet spricht. Dies sind Merkungen nebenbei, es gehört vielleicht nicht zum Thema, aber ich will uns helfen in diesen Angelegenheiten. Wenn wir das Mahl des Herrn feiern, sollten wir ganz bewusst es versuchen zu tun, wie Jesus es uns mitgegeben hat. Und der Dank oder das Gebet beim Kelch war nicht einfach noch ein Gebet. Wenn ich bei Abendmahlen dabei bin, bei Feiern, höre ich natürlich, was gebetet wird, oft. Nicht immer, aber wenn es akustisch möglich ist, höre ich, was gesagt wird. Ich höre nicht, um zu kritisieren. Nur fällt es mir auf und es schmerzt mich, dass einfach so gebetet wird, als ob noch ein Gebet gesprochen wird. Das ist nicht einfach ein Anlass, dass ich den Kelch hebe, ist nicht noch ein Anlass, dass ich noch wieder bete, sondern wir sollten ganz bewusst wissen, was wir hier tun. Wir danken für diesen Kelch. Wir danken für das Blut Jesu Christi. Wir beten nicht nur noch einmal, ja, sondern wir feiern hier das Mahl des Herrn. Jesu Blut wird hier versinnbildlicht. Und ich bin ganz bewusst dankbar für sein Blut am Kreuz. Und wenn ich diesen Kelch trinke, danke ich dem Herrn für dieses Bild von seinem Blut. Und ich bitte, darf ihn bitten, dass mir das noch mehr bewusst wird durch seinen Heiligen Geist. Das Gebet beim Essen hat einen ganz besonderen Stellenwert, ob an dieser Stelle oder auch sonst wo. Paulus dankt vor dem Essen in der Apostelgeschichte 27, und wenn es auch mitten im Sturm ist, aber er nimmt sich Zeit zu danken für das Brot. Ein alttestamentliches Beispiel haben wir in 5. Mose 8, Vers 10 im Gesetz. Die Stelle will ich jetzt nicht lesen, aber ich kann sie weitergeben. 5. Mose 8, Vers 10. Manchmal fragen sich Christen, wenn sie nur einen Imbiss nehmen, ob sie dann noch beten sollten. Ich weiß nicht, warum wir so weit gekommen sind, dass wir solche Fragen stellen müssen. Aber wenn wir bedenken, dass Jesus mehrere Male während eines Essens gedankt hat, dann sollten wir sicherlich bereit sein, dem Herrn zu danken, und wenn es ein Apfel ist, den ich zu mir nehme. Ja. Das muss ich nicht ganz fromm mit gefalteten Händen, mit gebeugtem Haupt tun, um dann Eindruck zu machen. Nein, das wäre eher eine pharisäische Art. Aber in meinem Herzen darf ich dem Herrn, ich darf eine Pause einlegen und danken: Herr, ich danke dir für diesen Apfel und lass ihn mir bitte zum Segen gereichen. Denn der Apfel ist durch manch eine Hand gegangen, beziehungsweise durch manch eine schmutzige Gegend. Und ich habe manchmal Grund zu bitten, dass das, was dem Apfel haftet, mir nicht zum Schaden dient. Immerhin hat Paulus gesagt, dass das Essen geheiligt wird. Es kann auch zum Teil gereinigt werden von diesen irdischen, Giftstoffen, danke. Ich glaube ganz praktisch, dass der Herr Wunder tun kann, wenn ich esse. Das heißt, er kann das Essen, das eigentlich schädlich ist oder sein könnte, dass er das heiligen kann zu meiner Gesundung, und dass es kein leeres Gebet ist. Wie lautet das Gebet? Das Tischgebet? Zur Kraft und dir zur Ehre? Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft. Das heißt, lass dein... Was ist Segen? Segen ist das, was Leben fördert. Und jetzt könnte etwas in der Speise sein, das Tod fördert. Es sind ja manche Forschungen inzwischen eingeleitet worden über Nahrungsmittel. Und wir stellen fest, dass gewisse Dinge schädlich für uns sind. Aber wenn wir sie essen müssen oder es höflich ist, es wäre unangebracht, es nicht zu essen, dann darf ich bitten: Herr, segne es, lass den Schaden ausbleiben. Und ich glaube, dass der Herr das Gebet schon oft erhört hat. Man sagt, ich sehe auf dieser Reise gesünder aus als auf der vorigen. Nun, vielleicht hat das dazu beigetragen. Der Gemeinschaftscharakter im Essen liegt darin, dass mehrere dasselbe genießen. 1. Mose 26, 26 bis 30. Lesen wir einmal die Stelle. 1. Mose 26. Vers 26. Und Abimelech ging zu ihm hin, zu ihm von Gerar, und Ahuzzat sein Freund und Fichol sein Feldhauptmann. Aber Isaak sagte zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir? Hasst ihr mich doch und habt mich von euch getrieben? Sie sagten: Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist, oder Jahwe mit dir ist. Darum sprachen wir: Es soll ein Eid zwischen uns und dir sein, und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden tust, gleich wie wir dich nicht angetastet und wie wir dir nichts, denn alles Gute getan haben und dich mit Frieden haben ziehen lassen. Du aber bist nun der Gesegnete des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken, im Zeichen des Wohlwollens, des friedlichen Miteinanderlebens. Das Essen hatte seine Bedeutung, war ein Zeichen, dass man zusammen Leben genießen konnte, zusammen leben. Oder 1. Korinther, Kapitel 10, die Verse 16 und 17 dort. 1. Korinther 10, 16 und 17. Der Kelch des Segens, des Lebens vom Passafest, war er so genannt, den wir segnen. Das war der Kelch, den Jesus nahm, um das Mahl des Herrn einzusetzen. Ist er nicht eine Gemeinschaft des Blutes Christi? Ein Zeichen dieser Gemeinschaft mit ihm. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht eine Gemeinschaft des Leibes Christi? Weil es ein Brot ist, wir, die vielen, sind ein Leib, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Da sieht Paulus den Gemeinschaftscharakter im Essen. Und bei diesem Essen natürlich hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Und das heißt, dieses Mahl hat einen ganz besonderen Stellenwert, ist kein gewöhnliches Mahl. Aber immerhin hat Jesus das Essen als ein Zeichen eingesetzt, zur Erinnerung an seinen Tod. Noch ein letztes Wort zu diesem Thema. Beim Essen sollte man übrigens guter Laune sein und dankbar sein, nicht nur dem lieben Gott, sondern auch dem Koch bzw. der Köchin. Nach den Mitteln der Gemeinschaft, wir hatten vom Grundsätzlichen gesprochen, dann von den Mitteln der Gemeinschaft, wir kommen zu einem dritten größeren Themenbereich: die Gestalt der Gemeinschaft unter Gläubigen. Welche Gestalt nimmt sie an, wenn wir diese Mittel gebrauchen? Erstens, die Begegnung als solche ist eine Gestalt der Gemeinschaft. Wir begegnen einander. Wie sieht das aus? Zuerst hier wieder etwas Grundsätzliches. Alle Begegnung in der Gemeinde Jesu Christi steht im Zeichen der Begegnung des Einzelnen mit Gott, dem Retter. Wir begegnen einander aus dieser Begegnung persönlich mit dem Herrn. Das heißt, die Begegnung mit dem Messias, Jesus, prägt die Begegnung mit dem Nächsten in der messianischen Gemeinde. Hiervon gibt es einige Beispiele. Zuerst ein alttestamentliches Beispiel. Dreimal im Jahr haben alle Männlichen vor Gott zu erscheinen. Dadurch, dass der Ort dieser Begegnung als einer und derselbe für alle bestimmt ist, entsteht zur gleichen Zeit eine Begegnung mit dem Nächsten. Sie kommen nicht nur zu Gott, sondern sie kommen zueinander. Und zwar bereits auf dem Wege dorthin geschieht schon Begegnung. Diese Begegnung, ob auf dem Wege oder in Jerusalem, wird zu einer Anbetungsgemeinschaft, von der manche unserer Psalmen Zeugnis ablegen. Manche von ihnen sprechen schon von Gemeinschaft unterwegs hin zu Jerusalem. Ein zweites Beispiel aus der Geschichte des Messias. Dieser sammelt Menschen um sich, 12, die miteinander wandern, schlafen, essen, während sie von ihm lernen. In der Begegnung mit ihm entsteht Gemeinschaft miteinander. Das dritte Beispiel. Die messianische Gemeinde führt dieses Zusammenleben der Jünger weiter. Davon berichtet die Apostelgeschichte. Die dort beschriebene Gemeinschaft entstand ja nicht in einem Vakuum. Apostelgeschichte 2 ist kein Novum. Die Apostel und die anderen Nachfolger des Herrn führen einfach das Leben weiter, das sie bisher mit ihm gekannt hatten. Später natürlich kennen sie auch ein anderes Leben, wo die christliche Gemeinschaft sich wieder in kleinere Einheiten wie die Familie aufteilt. Zunächst einmal bleiben sie aber nach Möglichkeit zusammen, auch wenn ihre Zahl in die Tausenden geht. Und in dieser Gemeinschaft bindet der Heilige Geist alle an das Haupt und aneinander. Man weiß um die Gegenwart des verherrlichten Christus, auch wenn man ihn nicht sieht. Dass er in den Himmel aufgefahren ist, macht für sie keinen Unterschied. Sie wissen dennoch um seine Gegenwart. Und ein viertes Beispiel. In der Ewigkeit ist die Schar der Erlösten um den Thron und das Lamm gesammelt. Jeder kommt zu Gott. Aber dadurch sind sie seliglich miteinander. Paulus hatte zuvor geschrieben, so tröstet einander mit diesen Worten. Mit welchen? Dass wir einst mit dem Herrn vereint sein werden. Und das bewirkt Gemeinschaft. Schon vorweg. In der Hoffnung darauf, wie im Alten Testament unterwegs schon Gemeinschaft war. Christen begegnen einander also dann, wenn sie ihrem Herrn begegnet sind und begegnen. Jedes Nachahmen von Gemeinschaft wird hier Mache sein und Versagen. Anbetung des Herrn führt zu Achtung des Nächsten am Leibe Christi. Liebe zu Jesus führt zu Bruderliebe. Das Trachten, Gott wohl zu gefallen, führt zum Trachten nach dem Wohl des Nächsten. Wie drückt sich nun solche Einheit mit dem Herrn und Gemeinschaft unter Gläubigen aus? Welche Form nimmt sie an? Gerade hier gibt es so viele Fragen. Zwei Grundsätze werden einmal festgehalten. Erstens, es gibt zwei Arten von Begegnung in der Gemeinde Jesu. Grundsätzlich zwei Arten. Wenn man das einmal erkennt, ist das schon eine Hilfe. Die Schrift kennt nämlich die ordentliche Versammlung der Gemeinde sowie dann den reichen Kontakt zwischen diesen ordentlichen Versammlungen. Also einen formalen Kontakt und einen spontanen zwischendurch. Und der zweite Grundsatz, Christen sind und sollten geografisch eins sein. Das Aneinander-Vorbeigehen auf dem Wege zur Zusammenkunft der Gemeinde ist ein sichtbares Zeichen von Uneinigkeit. Wer im Westen einer Stadt wohnt und im Osten zum Gottesdienst geht und unterwegs an einem, obwohl er ihn nicht sieht, der aber im Osten wohnt und im Westen zum Gottesdienst geht, wer an ihm vorbeifährt, ob er ihn sieht oder nicht, bringt dennoch somit die gegenwärtige Uneinheit in der Gemeinde Gottes zum Ausdruck. Das ist unsere Situation, nicht wahr? Doch diktiert Liebe Geduld mit den Präferenzen des anderen. Das ist wieder die andere Seite. Inzwischen üben wir also Liebe und arbeiten zur gleichen Zeit auf Konsens hin. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir begnügen uns nicht mit unvollkommenen Situationen. Wir haben ein Ziel, wissen aber auch von der Schrift her um den Weg zum Ziel. Wir wollen es nicht über Nacht mit Gewalt herbeiführen, sondern in Liebe. Befassen wir uns nun mit der Gemeindezusammenkunft. Die Gemeinschaft der Anhänger Jesu Christi nimmt Gestalt an, zum einen in Form einer versammelten Gemeinde am Ort. Stockmeier sagt einmal anlässlich der Erweckung in Wales: Das Neue in Wales ist dieses, dass dort ein Ende gemacht wird mit der Herrschaft des Menschengeistes in den Versammlungen. Nicht mehr der Geist der Pastoren und Predigern ist dort am Rudern, sondern die einfältigen Brüder in Wales haben den kühnen Mut aufgebracht, in Wahrheit zu glauben an die göttliche Leitung durch den Heiligen Geist in den Versammlungen der Glaubenden. Je mehr Mut wir haben, in diesem allem wirklich der Leitung des Heiligen Geistes zu vertrauen, umso schneller wird er mit den menschlichen Beimischungen fertig werden, während das Eingreifen der menschlichen Hand den Schaden nur vermehren wird. Ich habe das Zitat aus zwei Gründen, nicht nur einem Grund, gelesen. Was Stockmeier sagt, ist allerdings etwas einseitig formuliert. Ich habe es gelesen, weil es wertvoll ist. Es hat Momente, die zu beherzigen sind. Es hat aber auch eine extreme Seite. Es ist einseitig formuliert. Manch ein Mann Gottes in jener Zeit um die Jahrhundertwende war zu stark beeindruckt von dem, was erlebt wurde, was man sah, und hat nicht zur Genüge noch einmal gefragt: Steht das in der Bibel, was hier geschieht? Oder wie steht es eigentlich geschrieben? Denn immerhin hat Christus eine Aufsicht in seiner Gemeinde eingesetzt. Und nicht nur ein unsichtbarer Geist diktiert, was dort gemacht wird, sondern er hat Menschen eingesetzt und durch Menschen arbeitet der Heilige Geist. Dennoch tun wir allzu oft, als ob nur wir am Rudern, um jetzt Stockmeier zu zitieren, als ob nur wir am Rudern wären. Das müssen wir auch beherzigen. Und jetzt müssen wir beherzigen, dass es 11:45 ist. Ja.